Deutschlandfunk, das war der Tag.
An der Fußball-WM ist nicht zu rütteln und Deutschland bekommt Flüssiggas aus Katar. Das ist die Kurzzusammenfassung der letzten Station der Reise des Bundeskanzlers auf die arabische Halbinsel. Wir berichten von dort. Das wird aber nicht den Ausschlag gegeben haben für das offensichtliche Abrücken des Finanzministers von der Gasumlage. Auch dieses Thema haben wir im Programm. In Russland gab es heute weitere Proteste gegen die Teilmobilmachung. Im Iran wird das Internet abgestellt. Und das ist gleich unser erstes Thema. Italien hat gewählt. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ja, vor wenigen Minuten um 23 Uhr haben in Italien die Wahllokale geschlossen. Die Parlamentswahl, die um 6 Monate vorgezogen worden ist nach dem Scheitern der Regierung Draghi, ist also zu Ende. Jörg Seiselberg in Rom. Gibt es denn schon erste Tendenzen? Gibt es Nachwahlbefragungen?
Ja, die gibt es. Die sind vor wenigen Augenblicken hier in Italien veröffentlicht worden vom Staatssender Rai, und danach gibt es den erwarteten deutlichen Sieg des Rechtsbündnisses. In den Nachwahlbefragungen ist herausgekommen, dass das Rechtsbündnis zwischen 41% und 45% der Stimmen bekommen hat. Ein deutlicher Abstand von, ja, was sind das, 15% bzw. 10% zum Mitte-Links-Bündnis, das nach den Nachwahlbefragungen auf 25% bis 30% kommt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat offensichtlich in den letzten Tagen vor der Wahl noch einen Sprung nach oben gemacht, kommt aber auf 14% bis 18% ungefähr. Also ein klarer Sieg für das Rechtsbündnis und stärkste Partei, ebenfalls mit Abstand, wird die Partei von Giorgia Meloni werden, die Brüder Italiens. Also das, was wir in den vergangenen Tagen vorhergesehen haben aufgrund der Umfragen, die es in Italien gegeben hat vor der Wahl, das hat sich bestätigt nach dem, was wir jetzt an Zahlen vorliegen haben, offensichtlich ein klarer Sieg der Rechten in Italien.
Wie ist denn die Wahlbeteiligung gewesen?
Die ist etwas niedriger als vor 4,5 Jahren, wo wir ja schon ein historisches Tief hatten. Die endgültigen Zahlen gibt es noch nicht, aber der Trend am späten Abend, der lässt vermuten, dass man hier um 7 bis 8% nochmal drunter liegt, unter der schon schlechtesten Wahlbeteiligung, die es vor 4,5 Jahren gegeben hat.
Sind die Italiener Politik müde? Lässt sich das so einfach sagen?
Ja, das lässt sich schon aus den Zahlen herauslesen, aus der Wahlbeteiligung. Und man hat jetzt offensichtlich darauf gesetzt, die politische Kraft zu stärken, die die einzige Oppositionspartei war zu Zeiten der Regierung Draghi, Giorgia Meloni mit ihrer Partei Brüder Italiens. Das sicherlich ein Element, das zum Sieg, dem offensichtlichen Sieg der Brüder Italiens beigetragen hat.
Wie haben sich denn heute am Wahltag die Spitzenkandidaten verhalten? Haben sie schon Auftritte gehabt? Gab es schon Äußerungen?
Also bislang jetzt, das ist ja wirklich wenige Minuten alt, das Ergebnis, die Zahlen, die jetzt bekannt gegeben wurden, da gibt es noch keine Reaktionen und die Politiker haben sich weitgehend zurückgehalten heute am Wahltag. Es gab ein paar Äußerungen, beispielsweise von Salvini, aber relativ nichtssagend, hat gesagt, die Wahl wird darüber entscheiden, ob wir eine starke Regierung bekommen, beispielsweise. Ansonsten, wie es vom Gesetz auch vorgeschrieben ist, jetzt keine wirklich inhaltlichen politischen Äußerungen. Da haben jetzt alle gewartet auf die ersten Ergebnisse, die sicherlich jetzt im Laufe der Nacht nochmal sich dann stabilisieren oder auch verändern werden. Da sind wir gespannt. Es wird auf jeden Fall dann ab 2, 3 Uhr nachts auch erste Hochrechnungen geben, die vielleicht noch ein bisschen belastbarer sind als die ersten Prognosen, die wir jetzt vorliegen haben, die allerdings so eindeutig sind, als dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es hier noch große Veränderungen geben könnte, zumindest was den Sieg, den offensichtlich klaren des Rechtsbündnisses anbelangt.
Und dann, wie lange dürfte es, wenn es so eindeutig sein dürfte, das Ergebnis, wie lange dürfte es bis zur Bildung einer neuen Regierung dauern, das rechte Bündnis? Das scheint ja so zu stehen. Muss man da noch viel verhandeln?
Da wird man nicht allzu viel verhandeln müssen. Es wird relativ schnell gehen. Im Durchschnitt dauerten Regierungsbildungen in Italien immer so um die 60 Tage, also 2 Monate. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es denn wirklich bei diesem Ergebnis bleibt, es diesmal doch etwas schneller geht.
Vielen Dank, Jörg Seiselberg, live zur Parlamentswahl in Italien. Vor 9,5 Minuten haben die Wahllokale geschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Wochenende am Persischen Golf verbracht. 3 Reiseetappen standen auf dem Plan. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und zum Schluss noch Katar. Es ging um mögliche Wirtschafts- und Energiekooperationen, aber auch um Menschenrechte und um Fußball. Miriam Staber.
Energie aus möglichst vielen unterschiedlichen Ländern einzukaufen und damit weniger abhängig von einem Lieferanten zu werden. So könnte man das Motto der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Golfstaaten beschreiben. Erneuerbare Energien waren ebenfalls Thema in allen 3 Ländern: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Bei seinem 3. und letzten Stopp in der katarischen Hauptstadt Doha sagte Scholz:
Es ist gut, dass hier Fortschritte zu verzeichnen sind, was die Möglichkeit unseres Landes betrifft, sich jetzt aktuell zum Beispiel mit Gas zu versorgen. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass es gleichzeitig Perspektiven für die längerfristige Zukunft geht, wo es uns darum geht, CO2-neutral zu wirtschaften und Wasserstoffprojekte voranzubringen.
Nachdem Scholz in Abu Dhabi Deals zu Flüssiggas- und Diesellieferungen präsentieren konnte, bleiben die Ergebnisse des Treffens in Katar wieder vage. Man habe über mögliche Flüssiggaslieferungen gesprochen und wolle bald weitere Fortschritte erreichen, erklärte Scholz lediglich. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Reise. Sie werfen Deutschland vor, die Energiesicherung über das Thema Menschenrechte zu stellen. Michael Page von Human Rights Watch:
So if people are quote unquote begging,
wenn Menschen um Energie betteln, dann ist das, weil die Regierungen in den vergangenen Jahren die Entscheidung getroffen haben, weiter auf fossile Brennstoffe zu setzen. Hoffentlich können wir diese Lektion lernen und uns nicht mehr auf autokratische Regierungen verlassen, damit wir diejenigen sein können, die sicherstellen, dass im Winter die Lichter anbleiben. Scholz hat die Menschenrechtsverletzungen der Golfstaaten auf seiner Reise immer wieder angesprochen, betonte er. Der Kanzler sagte aber auch:
Deutschland treibt Handel mit vielen Ländern der Welt und gerade was die Länder, die ich hier besuche, betrifft, schon seit vielen Jahren.
Und weiter:
Ich glaube, dass das immer funktioniert, eingebettet natürlich in den Rahmen, den wir haben, wo jeder weiß, wer wir sind und für welche Rechte und Werte wir stehen.
Großes Thema beim letzten Stopp der Reise in Katar, die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Nach seinem Treffen mit dem katarischen Emir lobte Scholz die Fortschritte des Landes.
Katar hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen der Arbeitnehmerrechte beschlossen, insbesondere die Abschaffung des Bürgensystems Kafala und die Einführung eines Mindestlohns. Die rechtliche Lage der Gastarbeiter hat sich dadurch verbessert. Eine konsequente Umsetzung und weitere Schritte sind natürlich wichtig.
Auch wenn das noch lange nicht den Vorstellungen entspreche, die wir selbst haben, die Entscheidung, dass die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, sei schon lange getroffen, so Scholz. Auch seine Regierung werde bei der WM vertreten sein.
Miriam Staber über die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz an den Persischen Golf. Im Moment befindet sich die Delegation auf dem Rückweg. Die Gasumlage in Deutschland dürfte vor dem Ausstehen, bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist. Am Abend haben sich sowohl SPD-Chefin Saskia Esken wie auch ihr Co-Parteivorsitzender Lars Klingbeil entsprechend in ARD und ZDF geäußert.
Es gibt rechtliche Bedenken, es gibt wirtschaftliche Bedenken. Das alles muss jetzt in der Regierung schnell geklärt werden. Ich glaube, Politik muss die Kraft haben, Fehler zu korrigieren.
Ganz offenkundig würde diese Umlage ja die Preise erhöhen, was ziemlich unsinnig erscheint. Und deswegen müssen wir zusehen, wie wir eben die Stützung und die Wirtschaftlichkeitslücke anders finanzieren. Wenn es über Steuern gemacht werden soll, dann muss der Finanzminister dafür auch ein Konzept vorlegen.
Und der Finanzminister Christian Lindner, hatte zuvor schon ähnliche Aussagen getätigt. Jürgen König berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Letzte Woche hatte er sie noch verteidigt, jetzt rückt er langsam von ihr ab. In einem Interview der Bild am Sonntag stellte Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, die geplante Gasumlage deutlich in Frage. Die damit verbundenen Mehrkosten seien angesichts der konjunkturellen Lage nicht sinnvoll, sagte Lindner. Es stelle sich bei der Gasumlage weniger die Rechtsfrage, sondern immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage. Die Gasumlage würde den Preis erhöhen, nötig sei aber eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt. Die Umsetzung der Hilfen der Bundesregierung für Haushalte, Handwerk, Sportvereine oder Kultur würde noch Zeit brauchen, so Lindner. Dagegen werde eine Gaspreisbremse allen Menschen in einer Volkswirtschaft schnell helfen. Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, wies im Interview der Woche des Deutschlandfunks darauf hin, dass es bei der Gasumlage trotz der Verstaatlichung Unipers aus Sicht der FDP keine rechtlichen Bedenken gebe. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen müsse jetzt die nächsten Schritte gehen.
Geklärt ist, dass es keine rechtlichen Bedenken gibt. Er hat vorgeschlagen, dass wir eine Gasumlage brauchen. Ich verstehe, warum. Er muss jetzt beantworten, ob wir sie weiterhin brauchen und wenn ja, bis wann genau. Sie muss besser gemacht werden als im ersten Aufschlag. Und worauf wir jetzt warten, ist kurzfristig der Vorschlag, wie genau die Korrektur aussehen soll durch das federführende Haus. Und zweitens müssen wir natürlich uns Gedanken machen, was im Bereich der Gaspreise sonst noch zu tun ist, weil die auch so nicht zu tragen sind. Und da warte ich jetzt erstmal auf Vorschläge der Regierung, die darüber, glaube ich, Tag und Nacht nachdenkt.
An der Schuldenbremse will Bundesfinanzminister Lindner laut Bild am Sonntag trotz der abzusehenden Mehrausgaben festhalten, eine Gaspreisbremse müsse mit langfristig stabilen Staatsfinanzen verbunden werden. Auch Johannes Vogel warnte im Deutschlandfunk davor, neben der Energiekrise andere Krisen aus dem Blick zu verlieren.
Genauso ist übrigens auch nicht nur schlicht, sondern falsch zu sagen, Schuldenbremse muss nächstes Jahr weg. Warum? Weil wir neben der Energiekrise auch noch eine Inflation haben, die längst über die Energie hinausgeht, die sich in die Kerninflation gefressen hat, die in ein sich selbst verstärkender Prozess ist. Und in so einer Phase ist auch sehr vernünftig, nicht einfach generell zu sagen, wir machen jetzt große Ausgabenpakete, was kostet die Welt, scheiß drauf, sondern zu verstehen, dass zur Inflationsbekämpfung auch solide Finanzen mit dem Element der Schuldenbremse gehören.
Insgesamt wurden am Wochenende reihum Forderungen nach einer Deckelung der Gaspreise für den Grundbedarf laut. Etwa von Grünen-Chefin Ricarda Lang, vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU, oder von seinem niedersächsischen Amtskollegen Stefan Weil, SPD. Ähnlich äußerten sich auch der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager sowie die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann, CDU. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, kündigte unterdessen baldige Vorschläge für eine Senkung der Gaspreise an. Eine Kommission habe gestern Beratungen aufgenommen, man werde mit schnellen Ergebnissen rechnen können.
Jürgen König aus Berlin über das wahrscheinliche Aus für die Gasumlage und die Forderung nach einer Gaspreisbremse. Es ist 23.17 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Tag 3 der Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten im Ost der Ukraine. Bis Dienstag sollen die noch anhalten. Eigentlich völlig unnötig, wo doch das Ergebnis schon jetzt feststeht. Die Menschen haben eben keine Wahl. Und in Russland haben die Reservisten auch keine Wahl. Wer eingezogen wird, der muss auch kämpfen. Doch dagegen regt sich immer größerer Widerstand im Land. Silvia Tieks für das ARD-Studio Moskau.
Eine aufgeregte Menschenmenge, Schüsse, wütende Proteste. Was man hier hört, ist in Videos zu sehen, die aktuell auf YouTube und Telegram kursieren. Die Aufnahmen sollen aus einem Dorf im Bezirk Chasavyurt stammen, in der Republik Dagestan. Nach Angaben des Senders Tut Dagestan sollten mehr als 100 Einwohner des Dorfes eingezogen werden. Daraufhin hätten empörte Angehörige die nahegelegene Bundesstraße blockiert. Polizei, auch auf den Bildern zu sehen, habe versucht, mit Warnschüssen die Protestler zu zerstreuen. Die Echtheit dieses Videos ist kaum zu überprüfen, aber sein Inhalt deckt sich mit Berichten, die es am Wochenende aus mehreren Teilen des großen russischen Reiches gab. Ob aus Dagestan im Süden oder im fast 2000 Kilometer entfernten Moskau, es regt sich Widerstand gegen die Teilmobilisierung, zumindest gegen die Art, wie sie abläuft. Nicht nur auf den Straßen, sondern inzwischen auch im Kreml. Der russische Menschenrechtsrat beispielsweise ist direkt Präsident Putin unterstellt. Der Vorsitzende dieses Rates kritisierte nun, viele Einberufungsstellen arbeiteten nach dem so wörtlich Knüppelprinzip. Der Verteidigungsminister müsse das abstellen. Eine führende Parlamentarierin und enge Putin-Vertraute schrieb auf Telegram, alte und militärisch Unerfahrene einzuziehen sei absolut inakzeptabel, scharfe Reaktionen der Menschen verständlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj machte sich diese Stimmung zunutze und rief russische Soldaten auf Russisch zur Fahnenflucht auf. Die Ukraine garantiert jedem russischen Soldaten, der sich ergibt, drei Dinge. Sie werden gemäß allen Konventionen behandelt. Niemand wird in Russland erfahren, warum sie kapituliert haben. Und drittens, wenn sie nicht nach Russland zurückkehren wollen, finden wir auch dafür einen Weg. Wir Währenddessen wurden die sogenannten Volksabstimmungen in der Ostukraine fortgesetzt, unter den wachsamen Augen der russischen Besatzer, wie in den Abstimmungsgebieten weiter beklagt wurde. Die Kämpfe dort gingen ebenfalls weiter. Generalstabssprecher Stupun warf Russland vor, in der Region Donetsk wieder zivile Infrastruktur und Häuser beschossen zu haben. Es gab 7 Raketen und 22 Luftangriffe. Die russischen Invasoren haben erneut gegen die Normen des humanitären Völkerrechts und die Gesetze der Kriegsführung verstoßen. Russland wiederum beschuldigte die Ukraine, sie torpediere durch Angriffe die sogenannten Referenden. Deren erste Ergebnisse werden schon veröffentlicht. Obwohl offiziell noch bis Dienstag abgestimmt werden soll, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS auf ihrer Internetseite, von bislang 500 befragten Bürgern in der Region Saporischschja hätten sich 93% für den Anschluss an Russland ausgesprochen.
Silvia Tieks. Beim Untergang eines aus dem Libanon kommenden Flüchtlingsbootes vor der syrischen Küste sind mindestens 94 Menschen ums Leben gekommen. Die libanesische Armee teilte mit, sie habe einen Menschenschmuggler festgenommen. Der Mann habe zugegeben, die geplante Fahrt vom Libanon nach Italien auf dem Seeweg organisiert zu haben. An Bord des kleinen Bootes waren nach syrischen Angaben etwa 150 Menschen, vor allem Libanesen, Syrer und Palästinenser. Die meisten Migranten, die zu uns nach Deutschland wollen, die kommen aber nicht übers Meer, sondern über die sogenannte Balkanroute. Zu viele, sagt die Bundesinnenministerin. Markus Sambale.
Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, zeigt sich besorgt, denn die Zahl der Migranten steigt, die versuchen, über das Mittelmeer und die Balkanroute nach Mitteleuropa zu kommen. Die Innenministerin spricht von der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen, um weiter den Menschen helfen zu können, die dringend Unterstützung brauchen. So formuliert sie es in der Bild am Sonntag. Faeser weist darauf hin, dass deshalb die Grenzkontrollen zu Österreich verlängert wurden und dass die Bundespolizei an der Grenze zu Tschechien verstärkt im Rahmen der Schleierfahndung kontrolliert. Städte und Gemeinden berichten, dass die Aufnahmekapazitäten für Geflüchtete an die Grenzen kommen, denn sie haben in diesem Jahr eine große Zahl von Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Insgesamt wurden in Deutschland rund 990.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge registriert. Einige davon sind aber weiter und zurückgereist. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger sei es, so viele Geflüchtete gut unterzubringen und zu versorgen, sagte Ministerin Faeser. Im Oktober will sie Vertreter der Kommunen zu einem Flüchtlingsgipfel nach Berlin einladen.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Proteste im Iran scharf kritisiert. Er nannte den umfassenden und unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten ungerechtfertigt und inakzeptabel. Im Land scheint sich der Druck der Staatsmacht auf die Protestbewegung noch zu verschärfen, auch durch das Abschneiden von Informationen. Susanne Güsten.
Seit Tagen werden Internet, Mobilfunk und soziale Medien im Iran immer wieder gedrosselt oder gekappt. Zuletzt vermeldete NetBlocks, eine regierungsunabhängige Vereinigung für Internetfreiheit, eine landesweite Unterbrechung beim MobinNet, einem der größten Mobilfunkanbieter des Landes. Auch Skype, Instagram und WhatsApp werden demnach behindert. Offenbar ein Versuch der iranischen Staatsmacht, die Kommunikation zwischen unzufriedenen Bürgern zu verhindern, Demonstrationsaufrufe zu ersticken und Mitschnitte vom gewaltsamen Einschreiten der Sicherheitskräfte zu unterdrücken. Das iranische Außenministerium bestellte am Wochenende den Botschafter von Großbritannien ein, um gegen die feindliche Haltung von iranischen Exilmedien in London zu protestieren. Auch der norwegische Botschafter wurde vorgeladen. Das Außenministerium in Teheran protestierte außerdem gegen die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten des Iran und insbesondere gegen die amerikanische Unterstützung für Randalierer, die den Iran destabilisieren wollten. Gemeint war die amerikanische Lockerung von Internetsanktionen gegen den Iran, die Demonstranten den Zugang zum Internet erleichtern soll. Zwar ist noch völlig offen, ob und wann diese Lockerungen der iranischen Bevölkerung zum ungehinderten Internetzugang verhelfen können, doch fürchtet die iranische Regierung den freien Informationsfluss offenbar mehr als alles andere.
Und nicht nur in Italien wurde gewählt, sondern auch in Österreich, und zwar im dortigen Bundesland Tirol, Oliver Schosch.
Tirol gilt als das Mutterland der konservativen ÖVP. Hier ist Schwarz-Grün nun abgewählt. Die ÖVP rutschte mit ihrem neuen Spitzenkandidaten Anton Mattle um rund 10 Prozentpunkte ab auf 34%. Damit wurde sogar das schlechteste Ergebnis aller Zeiten um 5 Prozentpunkte unterboten. Und dennoch machte Mattle schnell klar, dass er Landeshauptmann in Tirol werden wolle. Denn die ÖVP habe trotz ihrer Niederlage doppelt so viele Mandate erreicht wie die zweitplatzierte FPÖ und die drittplatzierte SPÖ. Die Rechtspopulisten konnten die Sozialdemokraten knapp überholen. Da die ÖVP aber eine Koalition mit den Rechtspopulisten im Wahlkampf ausgeschlossen hatte, ist eine ÖVP-SPÖ-Regierung am wahrscheinlichsten. Der Geschäftsführer der SPÖ in Tirol, Lukas Matt, zeigte sich bereit dafür. ÖVP-Spitzenkandidat Mattle führte die starken Stimmenverluste auf die Corona-Pandemie und die Krisen zurück. Das hätte vielen Regierungen in Europa geschadet, so Mattle. Allerdings dürfte auch der schwache ÖVP-Trend auf Bundesebene eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Skandale um den ehemaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz werden noch aufgearbeitet und auch der neue ÖVP-Kanzler Karl Nehammer hat ein Popularitätsproblem. Laut einer Umfrage waren die wichtigsten Themen für die Tiroler Wähler die Inflation und die steigenden Preise, gefolgt von den Themen bezahlbares Wohnen und Energiesicherheit.
Oliver Schosch über die Landtagswahl in Tirol und nochmal kurz der Blick nach Italien zur dortigen Parlamentswahl. Da scheint es also auf einen Sieg um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia rauszulaufen, laut Prognosen. Die Allianz auch mit der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia dürfte mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament bekommen, wie der Sender Rai und Sky TG 24 auf Grundlage von Nachwahlbefragungen berichten. Als Chefin der stärksten Partei könnte dann eben Giorgia Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Und damit zu den Zeitungskommentaren von morgen. Jan Altmann hat sie ausgewählt. Präsentiert werden sie von Thomas Pelzer.
Ein großes Thema in den Zeitungen ist der Besuch von Bundeskanzler Scholz in der Golfregion. Die Volksstimme aus Magdeburg führt aus. Dass deutsche Regierungspolitiker in Arabien um Erdgas buhlen, hat schon etwas von einem Canossa-Gang. Das kann man peinlich finden, doch was wäre die Alternative? Gar nichts zu versuchen und direkt in eine katastrophale Gasnot hineinzuschlittern? Deutschland wird auf absehbare Zeit fossile Brennstoffe brauchen, ohne einen Wirtschaftseinbruch ungekannten Ausmaßes zu riskieren. Der Tagesspiegel aus Berlin konstatiert: Die Golfstaaten, die jahrzehntelang als brave Verbündete des Westens agierten, setzen heute ihren Öl- und Gasreichtum für ihre eigenen Interessen ein, auch wenn das für Amerika und Europa unangenehm sein sollte. Durch die Folgen des Ukraine-Kriegs sind sie noch mächtiger geworden und werden es auch bleiben. Die Bayerische Zeitung aus Freiburg findet: Es ist verständlich und pragmatisch, dass Europa und Deutschland seine Energiezufuhr absichern muss. Aber vielleicht wäre es ehrlicher, offen zuzugeben, dass die Themen Menschenrechte und Demokratie Werte sind, die zuweilen hinter anderen Interessen zurückstehen. Am Ende gibt es in diesem Dilemma in Sachen Energie ohnehin nur einen Ausweg: sich durch den Ausbau erneuerbarer Energien von den Autokraten dieser Welt weniger erpressbar zu machen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet sich der andauernden Debatte über die Gasumlage. Nachdem nun auch Christian Lindner die Lust an der Gasumlage zu vergehen scheint, bleiben nur wenige Tage, um sie noch abzuwenden. Würde sie dennoch zum 1. Oktober eingeführt, wüsste wohl niemand mehr in der Koalition, warum eigentlich. SPD, Grüne und FDP haben sich Stück für Stück von der Umlage distanziert. Und sind das nicht die Parteien, die das Land regieren? Die Taz spricht von Machtspielchen innerhalb der Ampelkoalition. Lindner möchte partout als Sieger vom Platz gehen, als derjenige nämlich, der die Gaskunden vor etwas bewahrt, das er zuvor selbst mit beschlossen hat. Von verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Umlage will er selbstredend nichts wissen. Wäre ja blöd, er könnte die Umlage nicht politisch stoppen, um sich dann als der große Helfer der Gaskunden zu feiern. Die Frankfurter Rundschau verdankt: Es ist höchste Eide geboten, dass sich die Regierung dazu durchringt, den Preis für den Brennstoff zu deckeln und die Umlage zu stoppen. Private Haushalte, kleine und mittelständische Betriebe sowie große Unternehmen ächzen unter enormen Belastungen. Es könnte ein gesellschaftlich extrem stürmischer Herbst werden.
Vielen Dank, Thomas Pelzer, für diese Presseschau. Jan Altmann hatte die Redaktion dafür. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.